Können wir uns sehen? Einige müssen schon zwischen die Köpfe schauen, ja? Wir wollen zu Eingang. Ja, ich sollte erst etwas erzählen, ja? Wir kennen uns nicht. Ich habe erst vor kurzem, vor einigen Tagen, die Abrahams kennengelernt, das heißt von Angesicht zu Angesicht. Geschrieben hatten wir uns. Meine Vorfahren kamen wenigstens zum Teil aus den Niederlanden. Mein Urgroßvater möglicherweise auch noch, aber wir können es nicht belegen. Auf jeden Fall hat er in der Danziger Gegend offenbar gewohnt, ist dann irgendwann im 19. Jahrhundert in den Süden gezogen, in die Ukraine, von dort in die Krim. Von dort wanderte er aus, er war also ziemlich beweglich. Er zog aus in die Vereinigten Staaten und als seine Kinder schon groß geworden waren und neues Land setzen wollten, zog er mit ihnen nach Kanada, in den Westen Kanadas. Dort ist meine Mutter geboren, dort hat sie geheiratet und dort bin ich geboren. Meine Frau und ich kamen dann 1954 nach Holland. Da war der Kreis geschlossen. Dort haben wir gedient, die Sprache gelernt. Ich habe auf Niederländisch gepredigt. Aber dann führte der Herr sehr deutlich nach Deutschland. Ich war einmal gerufen worden, auf einer Konferenz zu sprechen. Das war eine eigenartige Konferenz. Ich hatte noch nie eine solche erlebt. Man nannte sie eine Gebetskonferenz. Reichsgottesarbeiter waren zusammengekommen, um zu beten. Und da habe ich über das Gebet gesprochen. Und sie merkten, ich kam ja damals von den Niederlanden und die Geschwister in Deutschland merkten, ich sprach Deutsch. Und dann hieß es, du musst nach Deutschland kommen, Herbert. Es war 1955, sehr knapp mit den Wohnungen, aber in Nürnberg war eine Wohnung, die auf einen Besitzer wartet, auf einen Bewohner. Und dort war auch ein Dienst, den man tun könnte. Und so zog es uns dorthin, wir fühlten uns dorthin geführt. Dort haben wir einige Jahre gewohnt und in Bayern gedient unter Flüchtlingen und so weiter. Dort begann die Arbeit mit Universitätsstudenten. Die Zeltevangelisationsarbeit begann. Dann zwischendurch waren wir mal immer wieder in Kanada, für kürzere oder längere Zeit. Dann sind wir in den Westen Deutschlands gezogen, in den badischen Raum. Und von dort aus geschah dann auch ein Dienst in Frankreich, Elsass und Lotharingen. Damals wurde noch viel Deutsch gesprochen in diesen Gegenden. Es lohnte sich also dort, auf Deutsch mit französischer Übersetzung zu verkünden. Die Arbeit unter den Studenten setzte sich fort. Wir haben sehr viele Bibelwochen gehalten, nebst der Arbeit in der Gemeinde, in den verschiedenen Gemeinden. 1970 wurden wir in die Schweiz gerufen. Dort war eine Gemeinde in Basel, die ihren Seelsorger verloren hatten durch den Tod. Und ich wurde gebeten, dort einzuspringen, mitzuhelfen. Und dann meinten wir uns, in die Schweiz geführt zu werden. In diesem ersten Jahr bekam ich einen Ruf an die neu gegründete Freie Evangelisch-Theologische Akademie, eine theologische Hochschule auf biblischer Basis, in dessen Vorstand ich bereits getreten war. Und da habe ich dann die Dogmatik übernommen und während etwa 10 Jahre dort Dogmatik gelesen, das heißt vorgelesen. Dann zogen wir wieder nach Kanada für 2 Jahre, hauptsächlich wegen unseres ältesten Sohnes, der sich schon für viele Jahre verirrt hatte, hat es viel gereist, aber in seiner Seele war eine Wüste. Und dort haben wir dann viel für ihn gebetet, versucht, ihn zu gewinnen. Kurz bevor wir die Stadt verließen, kam er noch einmal zurück und zum ersten Mal tat er Abbitte für etwas. Er war also hinsichtlich doch etwas erweicht worden, ersichtlich. Es dauerte noch einige Zeit. Wir kamen wieder zurück in die Schweiz, um unseren Dienst hier fortzusetzen. Wir waren kaum in der Wohnung. Da bekamen wir einen Anruf. Unter Tränen teilte er mit, dass er zurück zum Herrn gefunden hatte. Das war natürlich etwas, das uns unendliche Freude bereitete. Für unsere jüngste Tochter haben wir viel gebetet. Da dauert es auch einige Jahre, eigentlich bis, Carol, war es im vorigen Jahr oder war es in diesem Jahr, vielleicht im vorigen Jahr, fand sie den Weg zurück zum Herrn nach vielen Jahren der Verirrung. Es gibt ein Gedicht, dass man seinen Sohn, seine Tochter nie aufgeben soll. Und es lohnt sich, im Gebet zu verharren, bis sie den Herrn wiederfinden. Wenn jemand hier ist heute Abend, der noch in der Irre ist, dann soll er wissen, dass der Herr Jesus auf uns wartet. Ein Kollege erzählte einmal von seinem Bruder, der noch nicht bekehrt war. Er hat wohl mit ihm gesprochen und er sagte, ich suche. Und dann sagt er zu ihm, dann ist ja Hoffnung. Ein suchender Hirte und eine suchende Seele, die müssten doch bald zusammenfinden. Wenn sie den Herrn suchen, der suchende Hirte ist nicht weit weg. Er ist vor der Tür und wartet auf uns. Nun, in den letzten Jahren, in den vergangenen, ich weiß nicht, wie viele Jahre es jetzt sind, vielleicht schon über 20 Jahre jetzt, etwa Anfang der 80er Jahre, kam ein neuer Dienst in unser Leben. Wir bekamen Verbindung, zum Teil durch Studenten in Gießen, wo ich Vorlesungen hielt, einen Ruf in russlandsdeutschen Gemeinden zu dienen. Das war ein neues Erlebnis und doch nicht ganz so neu, weil wir uns sofort verbunden fühlten. Es war sehr vieles, nicht nur die Sprache, sondern auch die Denkweise und das Liedgut und so weiter. Vieles in der Kultur, das uns an unsere eigene Vergangenheit erinnerte. Wir sind ja deutschsprachig aufgewachsen. Meine Muttersprache war Deutsch, Hochdeutsch. Die Muttersprache meiner Frau und ihrer Eltern war Plattdeutsch. Meine Eltern haben Plattdeutsch gesprochen. Wir besuchten Gemeinden, in denen Hochdeutsch gesprochen wurde. Es war also vieles, das uns verband. Und so fühlte ich mich sehr zu Hause und dieser Dienst hat sich sehr stark entwickelt. Bis heute, sodass wenn wir, ja 99 zogen wir dann zurück nach Kanada, um näher bei unseren Kindern zu sein. Wir mussten unsere Wohnung aufgeben in der Schweiz und dann sahen wir uns geführt, jetzt im Alter zurück nach Kanada zu ziehen. Aber der Herr hat uns immer wieder hierher geführt. Ich hatte Einladungen zum Dienst und ich bin fast jedes Jahr wieder hier gewesen. Meine Frau nicht ganz so oft. Das erste Jahr war sie nicht dabei, sonst schon. 2 Jahre musste ich aussetzen wegen Krankheit. Wir sind dankbar, dass der Herr die Gesundheit so weit wiederhergestellt hat, dass wir wieder hier sein dürfen, um Einladungen zum Dienst anzunehmen. Bruder Abrams hat uns in eure Gemeinde eingeladen. Und so sind wir heute Abend hier für 2 Abende. Ist etwas kurz, aber der Herr ist da und er will uns segnen. Bevor ich meinen Text lese aus Epheser Kapitel 2, möchte ich ein Wort aus dem Römerbrief mit uns lesen, denn dort haben wir einleitende Gedanken zu den Gedanken im Epheserbrief. Es gibt ja sehr vieles in der Bibel, das sich deckt, überschneidet. Eins erinnert an das andere. Lehren durchziehen die ganze Heilige Schrift. Man findet sie in verschiedenen Texten. Und es ist vieles, das miteinander verwandt ist im Römerbrief und im Epheserbrief. Diese 2 Briefe übrigens sind die Glaubenslehre, so kann man es nennen, des Apostels Paulus. Jeder Verkündiger hat so sein Muster, seine Vorstellungen von der biblischen Lehre oder den biblischen Lehren. Das nennt man Glaubenslehre oder Dogmatik. Und der Römerbrief ist die Glaubenslehre des Apostels Paulus über das Heil in Jesus Christus. Das Heil in Jesus Christus ist das Thema der ganzen Heiligen Schrift. Im Alten Testament in Verheißungsform, in Bildform und im Neuen Testament dann in Erfüllung und Erklärung. Der Epheserbrief ist die Lehre von den Heilsmenschen. Der Römerbrief vom Heil in Christus und der Epheserbrief von den Menschen, die dieses Heil angenommen haben. Das ist die Gemeinde. Und in diesem Epheserbrief haben wir 6 Kapitel. Und das Buch kann genau in die Hälfte aufgeteilt werden in 2 Themen über das Heilsvolk Gottes. Im ersten Teil sehen wir dieses Volk im himmlischen Raum, im geistlichen Raum, in himmlischen Bereichen, wo Gott sein Volk versehen hat, reichlich mit vielen Segnungen. Dort wird viel vom Heil gesprochen und wie es Anwendung findet im Leben von Gläubigen. Und dann im zweiten Teil, in den Kapiteln 4 bis 6, nimmt Paulus die Gemeinde wieder zurück in die Welt, auf diese Erde, und zeigt ihr ihre Aufgaben. Aber wir merken die Reihenfolge. Zuerst im Himmel, dann auf der Erde. Ich denke, die meisten von uns hier heute Abend kommen aus dem Alltag, von der Arbeit, von der Schule, von anderen irdischen Tätigkeiten. Da will uns das Zeitliche sehr stark in Anspruch nehmen. Wir denken an unser tägliches Brot, wir denken an Kleidung, an Verkehrsmitteln, an irdische Sorgen und Schwierigkeiten, an den Staat, der in dieser Erde, auf dieser Erde regiert und so weiter. Irdische Themen beschäftigen unsere Gedanken, die Technik. Und ein Christ ist nun jemand, der nach der Heiligen Schrift in Christus ist. Der Kolosserbrief macht das sehr klar. Und Christus ist im Himmel. Nach dem Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 7, ist der Christ in Christus im Himmel. Nun ist der Himmel nicht weit weg. Das ist nicht nur Fantasie, das ist Tatsache. Denn der Himmel ist verwoben. Wenn ich meine Hände falte, dann sind die Finger miteinander verwoben. Der Himmel und die Erde sind ja verwoben. Wir haben keine zwei- oder ein Weltsystem mit mehrerlei Stockwerke, sondern wir haben Himmel und Erde nicht übereinander, sondern ineinander. Das lehrt die Heilige Schrift. Die Welt ist nicht unterhalb des Himmels. Was wir Himmel nennen, ist eigentlich der Luftraum, aber der geistliche Himmel, der ist verwoben mit unserer Welt hier auf dieser Erde. Und wir Menschen sind die einzigen Wesen, die Gott geschaffen hat, die in beiden Welten wohnen. Christen wohnen in der geistlichen Welt mit ihrem Geiste. Sie wohnen in einem Körper, der in dieser Welt wohnt, aber als Erlöste wohnen sie in Christus, und Christus ist in der geistlichen Welt, den sieht man heute nicht mehr. Und Christus ist in dieser geistlichen Welt und wir mit ihm. Nun ist es so, Jesus hat uns auf dieser Welt gelassen mit unserem Leib. Und solange wir in diesem Leibe sind, haben wir hier Aufgaben. Aber diese Aufgaben sind Aufgaben, die der Herr, unser Retter, uns zuteilt, nicht wir. Und ich möchte darauf aufmerksam machen, dass unser irdischer Beruf, in dem wir tätig sind, das, was wir machen, von Tag zu Tag, etwas sein sollte, von dem wir wissen, der Herr Jesus, mein Hirte, hat mich hier hineingeführt, hier hingestellt. Dr. Ironside war ein gesegneter Diener Gottes seiner Zeit in der Moody-Gemeinde in Chicago. Er erzählt, er hätte einmal einen Schuhmacher getroffen, einen Christen. Und er sagte, ich bin Schuhmacher nach dem Willen Gottes. Er sprach das nach dem Muster des Apostels Paulus, der ja pflegte zu sagen, ich bin Apostel durch den Willen Gottes. Man kann also die Frage stellen, sind Sie Lehrer? Sind Sie Lehrer nach dem Willen Gottes? Oder haben Sie den Beruf gewählt? Sind Sie Schlosser? Landwirt, Techniker, Arzt, Krankenschwester, was immer auch. Wissen Sie als Christ, der Sie Jesus nachfolgen und ihn als Herrn angenommen haben und Sie sagen, er sei Ihr Herr, haben Sie ihm gefolgt in diesen Beruf, in diese Tätigkeit, in Ihrer Arbeitsstelle, wo Sie heute sind? Das ist grundsätzlich wichtig. Ein Christ muss wissen, dass er heute im Willen Gottes ist. Wenn nicht, dann sündigt er. Und er sollte Buße tun und nach Römer Kapitel 12 prüfen und herausfinden, was der Wille Gottes für ihn ist und dann diesem Willen nachgehen. Das habe ich persönlich auch erlebt. Und ich habe oft große Schwierigkeiten gehabt, den Willen Gottes zu finden. Aber mit der Zeit erkennt man das. Wenn man nun im Willen Gottes ist, hier auf der Erde, im Alltag, dann gilt es weiter, unseren Dienst von himmlischer Warte aus zu erfüllen, zu tun. Deshalb nimmt uns der Apostel Paulus, wenn er das Leben der Heilsmenschen bespricht, zuerst in den Himmel, wo wir wohnen, wo wir zu Hause sind als Christen. Und dort zeigt er uns, wie es da mit uns aussieht. Und dann von dort aus nehmen wir unsere irdischen Aufgaben wahr. Im Praktischen sieht das dann so aus, dass man jeden Tag des Morgens eine Zeit sich nimmt, um ganz bewusst in himmlischen Bereichen zu denken, zu beten, Gottes Wort zu lesen. Man steigt gleichsam in den Himmel und bewegt sich dort in der Gegenwart Gottes. Und so geht man in den Tag, und zwar ganz anders, als wenn man aufsteht und dann gleich sich wäscht und an irdische Dinge denkt. Wilhelm Busch sagt einmal so schön: Ich erwache, setze mich auf die Bettkante und sage, wie schön es ist, ein Kind Gottes zu sein. Sofort ist er sich bewusst, wessen Sohn er ist, wessen Kind er ist. Er ist im Himmel mit seinen Gedanken. Das wird jetzt betont in Römer Kapitel 8, und dort will ich einige Verse lesen. Römer Kapitel 8, ich beginne zu lesen mit Vers 3. Was dem Gesetz Moses, ihm ist immer wieder bewusst, dass er Juden vor sich hat, wenn er nach Rom schreibt. Dort gab es Juden, Christen, dort gab es auch andere, die möglicherweise an seine Botschaft Interesse zeigen konnten. Und er hat immer wieder auch diese Volksgenossen vor sich und versucht, sein Evangelium ihnen deutlich zu machen. Aber in Rom gab es auch Christen, Heidenchristen, das heißt Christen aus nicht-israelitischen Völkern, die auch Interesse zeigten an dem Alten Testament und sich fragen konnten, wie verhalten sich diese zwei Systeme, Gottes System, das er mit Israel aufgebaut hatte, indem er Israel geführt hatte, und dieses neue Gnadensystem mit Jesus Christus. Und er sagt, was dem Gesetz einmal unmöglich war, worin es schwach war durch das Fleisch, das tat Gott. Das Gesetz wollte was? Das Gesetz befohl dem Menschen eine Liebe zu Gott, die der Mensch nicht hatte. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben. Und der Mensch hat diese Liebe nicht. Und das Gesetz zeigt mit diesem Befehl, stellt den Menschen vor einen Spiegel und zeigt ihm, was er nicht hat, aber haben sollte. Aber das Gesetz war schwach, es hatte keine Kraft. Es sagte, es verkündete, du sollst nicht, fertig. Und jetzt steht der Mensch da und er ist schwach, weil er in einem Körper wohnt, der unfähig ist, der von der Sünde gekennzeichnet ist, und er ist unfähig, den Forderungen Gottes im Gesetz nachzukommen. Und diese Situation dauert Jahrhunderte. Und es brauchte so lange, bis man merkte, ja, ich kann wirklich nicht. Es gab Lehrer des Gesetzes, die sich einbildeten, dass sie Gottes Gesetz nachkämen. Pharisäer nannte man sie, Schriftgelehrte, Sadduzäer. Es gab verschiedene Systeme, Glaubenssysteme in Jesu Zeit. Jesus offenbart auch ihr Fehldenken. Paulus, der auch in diesem System aufgewachsen war, aber Jesus gefunden hatte, Jesus hatte ihn gefunden, der hat diese ganzen Sachen neu überdacht und zeigt uns, was es um das Gesetz und die Gnade sei. Das Gesetz konnte einen Menschen nicht umändern, konnte ihm nur zeigen, dass er eine Veränderung bedurfte. Das Gesetz war unfähig, weil der Mensch so schwach war, das Gesetz zu erfüllen. Was dem Gesetz unmöglich war, das tat nicht Jesus Christus, nicht neue Menschen, das tat Gott. Wie? Er hat zweierlei gemacht. Paulus sagt das hier, Vers 3. Er schickte seinen eigenen Sohn in der Ähnlichkeit des Fleisches. Des Fleisches der Sünde. Warum schickte er ihn in der Ähnlichkeit des Fleisches? Weil er sein Leben als Opfer zu geben hatte. Und dieses musste in der Form geschehen, in welcher der Mensch, der gesündigt hatte, sich befand. Und er befand sich in einem leiblichen Körper. Die Materie dieses Körpers nannte man Fleisch. Und weil der Mensch gesündigt hatte und dieser Mensch sterben sollte, Gott ihn aber liebte, schickte er seinen eigenen Sohn aus Liebe, der wurde ein Mensch, von einer Jungfrau geboren. Und dann hat er einen Leib gehabt, der ähnlich war dem Leib von anderen Menschen, wo aber der Leib sündig war. Das heißt, man wohnte in einem Körper, der von Sünde gekennzeichnet war. Die Sünde wohnte in uns. Nicht der Leib war sündig, aber die Sünde wohnte in uns, in unseren Gliedern. Jesu Leib, Jesus selbst, kannte keine Sünde in seinem Wesen. Er war sündlos. Gerade deshalb war er imstande, anstelle von anderen zu sterben. Sein Opfer, sein Tod, waren dann somit ein gültiges, stellvertretendes Opfer. Das hat Gott getan. Er hat seinen Sohn geschickt in diese Welt mit einem Körper, der ähnlich war dem Körper von Menschen, die gesündigt hatten. Aber die Ähnlichkeit hörte dort auf, wo Sünde ist. Sein Leib, sein Wesen hatte keine Sünde. Gott schickte seinen Sohn in der Ähnlichkeit des Fleisches der Sünde und als Opfer für Sünde und verurteilte die Sünde im Fleisch. Wer tat das? Gott. Er verurteilte seinen Sohn, gab ihn dahin als Opfer für die Sünde, für sündige Menschen. In seinem Sohn verurteilte, richtete er die Sünde des Menschen. In seinem Sohn hat er das gemacht. So war also die Sünde gerichtet. Und andere Menschen, die gesündigt hatten, durften jetzt Kraft dieses stellvertretenden Opfers versöhnt werden mit Gott. Das war mit vielen Lesern in Rom geschehen. Paulus knüpft da an. Das Zweite, das geschah, haben wir in Vers 4. Er sandte seinen Sohn als Opfer für Sünde und verurteilte die Sünde im Fleisch, damit das gerechte Wesen des Gesetzes in uns erfüllt werde. Deshalb. Das war also das Ziel. Das Ziel Gottes war, dass wir die Hauptforderung, das, worum sich das ganze Gesetz drehte, es hatte einen Kern. Und der Kern, die Kernforderung, die Hauptforderung des Gesetzes war, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen. Dazu gehört, dass du deinen Mitmenschen liebst von ganzem Herzen. Diese zwei Gebote hatte Israel erkannt als das Herzstück des Gesetzes. Das zweite Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, das war versteckt irgendwo zwischen Sätzen im Gesetz. Aber der aufmerksame Jude hat es gefunden und hat gesehen, das passt zu dem anderen. In 2. Mose, Kapitel 20, haben wir die 10 Gebote in klassischer Form. Sie wurden ja geschrieben auf 2 Tafeln. Dort haben wir sie zum ersten Mal. Sie werden dann wiederholt später. In 5. Mose. In 5. Mose haben wir das erste Gebot in einer neuen Form. In 2. Mose 20 lautet das erste Gebot: Du sollst keine anderen Götter oder Gottheiten neben mir haben. Ich teile meine Ehre nicht, wollte Gott sagen. Das ist die verneinende Form. Du sollst nicht. In 5. Mose haben wir dasselbe Gebot in einer anderen Form, und zwar in einer bejahenden Form. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen. Wenn man das eine tut, hat man das andere getan. Hat man das Gebot in 2. Mose 20 erfüllt, dann hat man das Gebot in 5. Mose erfüllt. Hat man das Gebot nach der Formulierung in 5. Mose erfüllt, dann war somit das Gebot in der verneinenden Form von 2. Mose 20 ebenfalls erfüllt. Wenn ich meine Frau liebe von ganzem Herzen, dann ist in meinem Herzen kein Raum mehr für Liebe zu einer anderen Frau. Wenn jetzt jemand mir sagt, du sollst keine andere Frau neben deiner Frau haben, dann habe ich dieses Gesetz damit erfüllt, dieses Gebot, dass ich meine Frau von ganzem Herzen liebe. Beides ist dasselbe. Das ist das Herzstück des Alten Testamentes, des Gebotes, des Gesetzregimes. Und diese Kernforderung hat sich nie geändert. Das war Gottes Forderung im Garten Eden, das war Gottes Forderung im Gesetz und das ist Gottes Erwartung von uns im Evangelium in der Gemeinde. Gott will, dass wir ihn lieben. Johannes schreibt: Ein neues Gebot schreibe ich euch. Aber es ist ein altes Gebot. Es ist beides, neu und alt. Es war da im Gesetz und es ist jetzt da in der neuen Form im Evangelium, dass wir lieben. Gott lieben, unseren Bruder, unsere Schwester lieben. In Christus. Das ist der Kern dessen, was Gott will. Das war die Hauptforderung des Gesetzes, das Gerechte, das Eigentliche. Damit das Gerechte des Gesetzes in uns erfüllt würde. Wie? Wie kann diese Hauptforderung erfüllt werden in uns? Sie war nicht erfüllt in Israel. Wie kann sie erfüllt werden? Im Evangelium, in der Gemeinde, im neuen Regime der Gnade. Paulus zeigt uns das hier. Damit das Gerechte des Gesetzes in uns erfüllt würde, die wir nicht nach dem Fleisch leben oder wandeln, Schritte tun durchs Leben, sondern nach dem Geist. Was heißt das? Nach dem Fleisch, nach dem Geist. Ich lese Gottes Wort mit uns und versuche es zu erklären. Was ist Fleisch? Ich sagte vorhin, das sei die Materie unseres Körpers, in dem wir wohnen. Der eigentliche Mensch, den Gott schuf, der ist geistig, unsichtbar. Ich sehe sie nicht. Ich sehe nur ihre Hülle. Und ich erkenne nicht, wer sie sind oder wie sie sind, bis sie sich bewegen. Ihre Bewegungen verraten, was sie sind in ihrem Geist. Unser Geist, und das ist auch die Lehre der Heiligen Schrift, Petrus kann unseren Körper ein Zelt nennen, Paulus kann es ein Haus nennen, ein Gefäß wird es auch genannt. Unser Körper ist das Gefäß, in welches Gott hineinblies, als er Adam schuf. Und der Mensch, der im Bilde Gottes geschaffen wurde, war ein geistiger Mensch in einer materiellen Hülle. Diese Hülle passte zu diesem Geist in seiner Form, aber sie war die Hülle. Sie war mit Leben versehen, weil ein Geist in dieser Hülle wohnte und gab diesem Geist nun Leben. Jakobus lehrt uns, wenn diese zwei auseinandergehen und der Geist den Körper verlässt, dann ist der Leib tot, regungslos. Man braucht ihn nicht mehr und kann ihn verscharen. Der Geist ist weg. Unser Pastor in unserer Heimatgemeinde in Kanada sagt, man ist bei einem sterbenden Menschen in einem Raum, sind vielleicht mehrere Leute im Raum. Und mit einmal ist es so, wie wenn jemand den Raum verlassen hat. Der Körper ist noch da, des Sterbenden. Der Geist ist ihm entflohen, ist nicht mehr im Zimmer. Jetzt sieht man nur noch die Hülle. Man merkt es, es ist etwas anders. Man sieht nicht mehr den, hat es nicht mehr mit dem zu tun, der noch eben in diesem Leib war. Noch eben hätte man vielleicht mit ihm gebetet, vielleicht hatte noch ein Wort gesagt, und jetzt ist er weg. Und nur etwas Materie liegt da, in Kleidern, die ebenfalls Materie sind. Das veranschaulicht das, was wir sind. Wir sind nur eine Hülle in unserem Körper. Und dieser Körper, dieses Fleisch, das ist die Materie, ist unsere erste Umwelt, unsere nächste Umwelt. Aber dieser Körper hat ebenfalls eine Umwelt. Zunächst sind das unsere Kleider, und dann ist es der Luftraum um uns her, die vier Wände und was immer es ist, die Bäume, das ist unsere Umwelt. Wir wohnen jetzt in dieser Welt. Nun sagt der Apostel Paulus, wenn wir das Wesen des Gesetzes in unserem Leben erfüllen wollen, es soll zur Schau getragen werden, was Gott eigentlich wollte, dann braucht es bei uns ein Denken. Wir haben uns so daran gewöhnt, dass der Christ gesund ist, wenn er es mit dem Herzen zu tun hat. Aber das Herz der Bibel, nach der Bibel, ist das Herz des Menschen hier im Kopf. Mit dem Herzen denkt man. Mit dem Herzen, mit dem Kopf entscheidet man. Das Herz ist nicht 18 Zentimeter tiefer als der Kopf, nicht hier. Unser körperliches Herz ist hier. Aber unser eigentlicher Mensch, das sind wir selbst. In der Bibel werden folgende Ausdrücke gebraucht, vier, für unsere Persönlichkeit, was wir Persönlichkeit nennen. Das ist der Geist, die Seele, das Herz, der innere Mensch. Der innere Mensch ist vielleicht das Deutlichste, denn da sehen wir, es gibt einen äußeren Menschen, den Leib, und den inneren Menschen, das ist der Geist, die Seele. Manchmal wird an einigen Stellen wird zwischen Geist und Seele unterschieden, aber damit werden nur verschiedene Akzente gesetzt innerhalb des persönlich inneren Menschen. Und das will ich jetzt nicht besprechen. Es soll deutlich werden, dass unsere Persönlichkeit unser Herz ist. Und der Apostel Paulus erwartet von uns in unserem inneren Menschen ein Denken. Unser Denken ist das Schaltpult unserer Bewegungen, unseres Lebens, unseres Wandels, unserer Schritte, die wir durchs Leben tun. Wir Menschen sind keine Tiere. Die Tiere bewegen sich viel automatischer, nicht vollautomatisch. Sie überlegen auch entweder. Aber ihr Überlegungsspanne ist viel kürzer als unsere. Und das Automatische bei uns ist viel geringerer als bei den Tieren. Wenn wir bestehen wollen, wenn wir am Leben bleiben wollen, nachdem wir etwas erwachsen sind, herangewachsen sind, dann müssen wir zuerst überlegen, bevor wir etwas tun können. Wir denken, wir treffen Entscheidungen und wir handeln entsprechend. So sind wir geschaffen. Und Paulus weiß das, dass wir so geschaffen sind. Und er sagt, wenn wir nun tun wollen, was Gott von uns erwartet, dann müssen wir zuerst denken. An etwas denken. Und in diesem Denken hilft uns der Heilige Geist Gottes, der uns geschenkt wurde, die wir nicht wandeln nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist. Der Geist wohnt in unserem Geist, und zwar zuerst in unserem Kopf, nicht in unserem Gefühlsleben, da will er auch regieren. Aber Menschen, die voll des Geistes sind, machen nicht viel Tamtam. Die denken. Gottes Geist knüpft an, wo unser Geist, unser Wesen bestimmt. Denn er will uns erfüllen, um uns zu leiten. Wir haben vielleicht schon einmal einen betrunkenen Menschen gesehen. Ein betrunkener Mensch ist erfüllt vom Alkohol, vom Trank. Und er benimmt sich entsprechend. Wir haben zornige Menschen vielleicht gesehen. Voll des Zorns. Die Bibel weiß von solchen in der Apostelgeschichte. Und ihr ganzes Handeln, ihre Tätigkeit, die Bewegung ihrer Augen, ihres Körpers sind von diesem Zorn bestimmt. Wenn der Heilige Geist uns erfüllt, dann ist unser Denken, sind unsere Entscheidungen und ist unser Wandel, unsere Tritte, die wir tun, die Bewegungen, die wir machen, sind dann indirekt vom Heiligen Geist bestimmt. Er bestimmt unser Denken bestimmt unsere Entscheidungen bestimmen unsere Bewegungen. In diesem Fall lieben wir, und zwar zuerst Gott. Um Gott lieben zu können, gilt es, an Gott zu denken. Ich kann wählen, worüber ich nachdenke. Ich kann das entscheiden. Nun ruft Paulus die Römer auf, zu denken an Gott und sich bestimmen zu lassen vom Heiligen Geist an dieser Stelle. Gott, der Heilige Geist, ist in uns und schenkt uns die Fähigkeit, zu denken, nachzudenken über Gott. Umgekehrt, wenn wir jetzt nicht an das denken, was mit dem inneren Menschen und mit einem geistigen Gott zu tun hat, wenn wir also nicht geistlich denken in diesem Raum, sondern unser Denken beschlagnahmt worden ist von unserer Umwelt, und die erste Umwelt ist ja unser Körper. Viele Christen denken nicht in erster Linie an Gott, an Jesus, an sein Wort, was er gesagt hat und so weiter. Sie sind zu Hause in dem, was ihren Leib betrifft. Dort sind ihre Sorgen, dort sind ihre Fragen, dort sind ihre Wünsche. Über die fünf Sinne hören, sehen, tasten, schmecken, spüren. Über diese Sinne denken sie nach. Was sie essen werden, wie es schmeckt und so weiter. Sie hören, was ihnen hier gefällt, mit dem körperlichen Ohr. Sie schauen sich Dinge an, die ihnen gefallen. Sie haben es mit ihrem Körper zu tun und was diesen Körper befriedigt. Sie gehen auf den Arbeitsplatz und sind vollkommen beschäftigt mit dem, was dort geschieht. Und Paulus sagt, das bringt dem geistlichen Leben den Tod. Ein solcher Mensch nimmt geistlich ab und stirbt ab. Paulus ruft uns auf, wenn das Heilen Jesus Christus in uns das zu Wege bringen soll, was Gott eigentlich haben wollte, dass wir ihn von ganzem Herzen lieben, dann gilt es, unser Auge auf ihn gerichtet zu halten, nach Jesus zu schauen, der uns mit Gott verbindet, an sein Wort zu denken, es auswendig zu lernen, damit man es im Geist hat, im Kopf hat und man ständig darüber nachdenken kann. Dass Fragen einen bewegen, die mit der Ewigkeit zu tun haben, mit dem Reich Gottes und so weiter. Ein Christ, der himmlisch denkt, wird ein Mensch sein, der für diese Welt am tauglichsten ist. Wenn du deine irdischen Aufgaben nachkommen willst, am besten, dann pflegst du geistliches Denken. Denn diese Welt hat Gott geschaffen und er weiß am besten, wie die Technik verläuft, wie irdische Probleme zu lösen sind. Wandelst du mit Gott wie Henoch und Noah, dann wirst du in dieser Welt ein Segen sein, Salz und Licht sein. Hier könnten wir eine kleine Pause machen und dann machen wir noch einige Minuten Fortsetzung.